Ich möchte mich zunächst für die Einladung bedanken. Es ist für meine Frau und mich immer wieder schön, in der Metropole zu sein. Und für uns, wir Schwaben, verraten uns ja durch die Sprache, für uns ist das ein Erlebnis, dort am Zentrum zu sein. Ganz besonders schön in der Liebe Ihrer Gemeinde. Das erste Wort, das wir mit einem Berliner gestern sprachen, war, dass er geklagt hat und sagt, das ist ja furchtbar. Man kommt ja gar nicht mehr zurecht in unserer Gesellschaft. Es wird überall so viel gelogen. Es ist ja gerade die Woche, wo der neue Bestseller von Peter Hane Weg mit den Mogelpackungen gleich mit der dritten Auflage schon ausverkauft war. Uns interessiert, was ist eigentlich wahr? Worauf kann man sich verlassen? Wir waren überrascht, dass doch ICE gestern fast pünktlich kam. Also worauf kann man sich denn überhaupt noch verlassen? Was ist denn absolut gültig? Und dann möchte ich Ihnen, weil ich ein alter Mann bin, eine Lebenserfahrung sagen. Einzige, wo Sie sich absolut drauf verlassen können, ist Jesus Christus und sein Wort. Und das ist so wichtig. Wir haben vorhin zum Eingang dieses Lied einer Berlinerin gesungen, Generalstochter, der Vater war plötzlich weggestorben, eine schüchterne Frau, bis ihr ein Missionar, der bekannte China-Missionar Hudson Taylor, gesagt hat, wir bräuchten mütterliche Frauen. Und dann hat sie gewirkt. Ideen hat sie plötzlich gehabt. Sie hat eine Polizistenbibelstunde bei Bolle in der Molkerei eingerichtet. Es ist viel Segen ausgegangen. Sie hat wunderbare Lieder gedichtet. Was wären wir ohne die Lieder der Frauen? Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Und wie gesagt, wir haben alles in dir, Herr Jesus Christus. Darum will ich ein Wort von Jesus lesen. Matthäus 7, am Ende der Bergpredigt, ab Vers 13. Geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Es gibt eine Verdammnis schon in dieser Welt, aber es gibt auch eine ewige Verdammnis. Jesus spricht davon. Und viele sind's, die auf ihn hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Nur und wenige sind's, die ihn finden. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Das ist nämlich ein Trick, kostümiert, äußerlich wie ein Schaf, ganz lammfromm. Inwendig aber sind sie reisende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man den Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Toll, wie Jesus in so schlichten Bio-Gleichnissen uns das so deutlich macht. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Viele Menschen, mit denen wir zusammenkommen, die leben sehr gleichgültig. Die kümmern sich nicht so viel um Jesus und um sein Wort. Ach, sie sagen, da gibt es vielerlei religiöse Ansichten. Aber ich habe immer beobachtet, auch bei Menschen, die ganz ablehnend waren, die sie sogar als Atheisten vielleicht bezeichnet haben, sie haben alle immer wieder die Bergpredigt sehr gelobt. Die sagen, die Bergpredigt, das ist der wichtigste Teil im ganzen Neuen Testament. Also ich will sonst nicht viel vom Glauben, aber die Bergpredigt, die schätze ich sehr. Ich könnte Ihnen jetzt prominente Namen nennen, von deutschen Politikern, von Schauspielern, von Menschen, die in der Gesellschaft geachtet sind. Ich erwähne nur Gandhi, großen indischen Führer, ganz groß von der Bergpredigt gesprochen. Aber haben die Bergpredigt überhaupt gelesen? Da steht das Allerschlimmste drin, was man sich denken kann. Das Schlimmste vom ganzen Neuen Testament. Da sagt Jesus, der ja sprichwörtlich bekannt ist für seine Liebe zu den Menschen, wo das alle wissen, der sagt, ich kenne euch nicht, ihr Übeltäter. Und das sagt Jesus zu Menschen, die fromm waren, sogar super fromm. Und die haben in einer Begeisterung Jesus in dieser Doppelung Herr, Herr angerufen. Sie wissen, an der ganzen Überfülle, schwärmerischen Begeisterung, Herr, Herr. Und das ist für uns, die wir doch bibeltreue Leute sein wollen und Jesus dienen wollen, ganz besonders wichtig. Wir wollen doch ihm gefallen. Und was sagt Jesus weiter von denen, die er Übeltäter nennt? Schlimme Genoven, Täuscher, Blender, Verfälscher. Das sind Leute, die geweissagt haben. Da müssen Sie wissen, was biblische Weissagung ist. Das ist, die das Bibelwort konkret auf die Situation zu Menschen zugesprochen haben. Die Weissagung, so sagt Paulus einmal, die ermahnt, die bessert, die tröstet, belehrt. Das sind Leute, die haben wunderbar gewirkt im Auftrag von Jesus. Und dann meinten sie, göttliche Eingebungen zu haben. Aber an jenem Tag, wenn Jesus wiederkommt, als der Herr und Gericht hält, ist die Tür verschlossen. Ist ja dramatisch. Eigentlich müsste man ja in allen christlichen Versammlungen dauernd drüber reden. Und wenn schon die Bergpredigt so wichtig ist, damit schließt die Bergpredigt. Damit man, dass man sich täuschen kann, dass Leute sich kostümieren, nach außen hin tun wie fromme Lämmer und inwendig sind sie reißende Wölfe, die nur zerstören und zerbrechen. Und dann noch erstaunlich, von denen, die draußen vor der Tür stehen, sagen manche, wir haben doch im Namen von Jesus Wunder getan. Also unbegreiflich übernatürliche Wunder gewirkt. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Weicht von mir, ihr Übeltäter. An was wird das denn klar, dass sie Übeltäter sind? Wenn keine Frucht im Leben sichtbar wird, wenn keine Frucht im Leben da ist, wenn Schein und Wirklichkeit so krass auseinanderfallen. Ganz ähnlich lesen wir es beim Apostel Paulus, wenn er von der Liebe spricht. Der sagt, man kann ganz viel große Werke tun. Man kann sein ganzes Leben opfern im Dienst an die Armen. Man kann sozial leben. Man kann großer Wohltäter der Menschheit sein. Aber wenn die Jesusliebe fehlt, ist alles umsonst, ist alles leer. Und wo legt denn Jesus den Punkt drauf? Was ist denn so wichtig? Auf das Tun. Wir sprechen ja immer so gern vom Glauben, aber Sie wissen, wie der Glaube so gern ein Gefühl bleibt. Frommes Gefühl, wir reden erhebend von Jesus, freuen uns an ihm, wir singen Lieder, jubilieren. Aber Jesus fragt in der Bergpredigt unerbittlich nach dem Tun. Wie ist es mit deinem Gehorsam? Wie ist es mit deinem Leben? Wie ist es mit deinen Taten? Übrigens ist das nicht erst in der Bergpredigt so, sondern das war schon im Alten Testament so. Als der König Saul, der erste König Israels, ein Opfer darbringen wollte, für Gott eine fromme Tat tun wollte, da kam der Prophet Samuel und sagt, lass das. Gott will nicht dein Opfer als das, was du ihm herschenkst. Er will Gehorsam. 1. Samuel 15 steht das. Gott will Gehorsam und Ungehorsam ist so schlimm wie Zauberei, wie Kult mit fremden Götzendiensten. Der Ungehorsam ist ganz furchtbar in unserem Leben, weil wir das oft so tun, als ob das irgendwo Gott in seiner Güte übersehen würde und das nicht so wörtlich nehmen würde, wie wir das gerne wollten und so weiter. Abgötterei und Götzendienst, Ungehorsam ist das. Ist das so groß, dass Dietrich Bonhoeffer in seiner unvergesslichen Auslegung der Bergpredigt das auf den Punkt bringt, der Glaubende gehorcht und nur der Gehorsame glaubt. Tolle Formulierung von Bonhoeffer. Wenn du glaubst, geht es immer um Gehorsam. Das sind nicht Gedankenspiele, das sind nicht Vermutungen. Und darum hat er ja so gekämpft gegen diese billige Gnade, die wie eine Schleuderware angeboten wird, die gar nicht ernst gemeint ist, die das Leben nicht wirklich verändert, sondern aus unserem Leben, wenn wir wirklich Jesus dienen wollen, dann muss das eine Veränderung unseres Lebens bedeuten. Das ist jetzt ein Buch eines Amerikaners, Ashin Tozer, der spricht davon, dass wir so gern das so ausdrücken, wir wollten Jesus annehmen und wir verschweigen, dass es um Nachfolge geht. Es geht doch nicht darum, dass wir Jesus annehmen, so wie wir es akzeptieren, ob es eine GroKo gibt oder keine. Es geht doch nicht ums Annehmen, sondern es geht ums Nachfolgen. Das hat eine Konsequenz für unser ganzes Leben. Und da merken wir auf einmal, gerade am Gehorsam bricht die ganze Not unseres Lebens auf. Am Gehorsam sitzt keiner hier, der nicht täglich vielfach Gottes Gebote bricht. Und gerade die Bergpredigt zeigt es uns doch, wenn du deinen Bruder hast, dann bist du ein Totschläger. Wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen. Also ich weiß nicht, wie man die Bergpredigt oberflächlich lesen kann, wo das so wörtlich von Jesus genommen ist, dass das nicht bloß auch um ein äußerliches Gehorchen geht, sondern um ein Gehorchen bis ins Innerste meines Herzens hinein. Wer kann denn dann vor Jesus bestehen? Und das ist toll, dass das Jesus mit den wunderbaren sprechenden Bildern ausdrückt. Man kann von Dornen keine Früchte ernten und von Disteln kann man nicht erwarten, dass da Essensfrüchte drauf wachsen sollen. Wie soll in unserem Leben voller Dornen und Disteln, voller Sünde und Ungehorsam überhaupt eine Frucht reifen können? Und darum ist das so gut, dass die Bergpredigt uns an diesen Punkt hinführt. Wie gibt's denn eine Erneuerung? Sicher ist das in unserem Leben auch oft der Gedanke gewesen, ich möchte mit meinem Willen das bringen. Mit meiner Willenskraft möchte ich es tun. Wie viel haben Sie schon mit Ihrer Willenskraft gekämpft? Und Sie wissen, dass bei vielen von uns das bis zu verheulten Nächten ging. Wir wollten brechen mit der Sünde. Wir wollten aussteigen aus bösen Wegen und wir haben es nicht geschafft. Ich denke an viele junge Leute, die es dann sagen, in der Korrespondenz, noch im Internet, ich möchte das doch loslassen, die Schmutzdinge, die mein Denken beherrschen, und ich falle immer wieder zurück und ich kann mich nicht losreißen. Ich möchte doch Jesus dienen. Warum lässt er mich denn da immer drin, in diesen ganzen Abgründen? Es war Immanuel Kant, der gesagt hat, es gibt überhaupt nichts in der Welt, was ohne Einschränkung möchte für gut gehalten werden, als allein ein guter Wille. Ja, wo ist denn der Wille so stark, dass er mein Leben verändern kann, mein Fleisch, meine natürlichen Angewohnheiten, meine Lebensart? Und das ist so wunderbar, dass Jesus wirklich als der Sohn Gottes und als der Erlöser in unser Leben tritt, als der große Befreier, der sagt, nicht in deiner Umwelt liegen die Probleme, nicht in der Gesellschaft, wo wir dauernd so drüber reden, was alles heute schiefläuft, sondern in dir, in deinem eigenen Herzen. Und Jesus hat so unerschrocken von der Macht des Satanischen geredet, das in jedem Herzen wohnt. Das ist der tiefe Fall von uns, die wir einst Gottesgeschöpfe sind, wunderbare Gottesgeschöpfe. Ich habe ja 24 prächtige Enkel. Aber in jedem steckt das seit der Geburt drin, diese Macht des Satanischen. Und das bricht in ganz verschiedener Form immer wieder aus. Und wie will ich denn das machen, gut werden, wenn es mit der Willenskraft nicht geht? Ich liebe ja so gern diese Lieder. Heute werden sie nicht mehr oft gesungen, aber es ist ein großer Fehler, weil man heute so wenig in den Kirchen von der Sünde spricht. Dabei ist das größte Problem eines jeden Menschen, der heute lebt, die Macht der Sünde in unserem Leben, die uns reißt, die uns zwingt bis in die Gedanken hinein, unser Tun, wir sind gefallene Menschen und ich kann mit meiner Willenskraft mich nicht befreien. Wie lange habe ich mühevoll gerungen, geseufzt unter Sünde und Schmerz? Doch als ich mich ihm überlassen, Jesus, da strömte sein Frieden in mein Herz. Nicht ich, sondern bloß er, Jesus, muss in meinem Herzen, in der Tiefe meines Herzens Wohnung machen und muss dort regieren und mein Herr sein. Und das muss ich jeden Tag neu ergreifen. Ich kann das immer nur wieder tun in der großen Beugung. Darf ich wiederkommen mit der alten Schuld? Hast du nicht verloren, endlich die Geduld mit mir? Alles Singen meiner Lieder, alle fromme Begeisterung kann doch nicht den Schaden meines Herzens heilen, der ganz tief drin sitzt, wo ich mich beugen muss. Und darum ist das so wunderbar, dass es dies gibt, dass Jesus deshalb in die Welt gekommen ist, damit wir von ihm Gnade nehmen. Nur Gnade. Keine Appelle, nur Gnade. Ich muss heute in dein Haus einkehren, sagt er einem, der in ganz dunkle Finanzgeschäfte verwickelt war. Ich muss bei dir einkehren. Und das ganze Singen und Beten hat keinen Sinn, wenn es nicht zu diesem Entschluss kommt, Jesus, du musst in meinem Leben einen neuen Grund schaffen. Ich bin sonst im Sumpf verloren meines eigenen Lebens und meiner Sünde, meiner Gedanken und meiner Triebe und was alles da drin ist. Das ist so schön, dass Jesus in der Bergpredigt es klargestellt hat, dass Jesus nicht die Gesetzesordnungen auflöst. Das ist ja heute in unserer Gesellschaft ganz weit verbreitet. Man weiß gar nicht mehr am Ende, was ist eigentlich Ehe und was ist Trauung und was überall kommt, was ist Wahrheit, was ist Lüge. Alles wird auf den Kopf gestellt. Aber Gott sei Dank ändern sich die Ordnungen Gottes nicht. Und wir wissen das auch, was gut ist und was der Herr von uns fordert, das weiß jeder. Und das ahnt jeder, er kann es leugnen, aber er weiß in seinem Herzen, in seinem Gewissen, wenn er noch eine Spur von Gewissen hat, weiß er, was Recht ist. Er weiß, was Liebe ist, was Wahrheit ist, was er dem Nächsten schuldig ist und was er Gott schuldig ist. Und jeder weiß, was Reinheit ist und jeder weiß, was Sünde ist. Darum ist das so groß. Und wie kann es denn zu einer Veränderung kommen, dass das Gesetz erfüllt wird? Und Jesus sagt, noch besser als bei den Eiferern des Gesetzes, bei den Pharisäern, die ja sich ganz dem unterworfen haben und bloß immer wieder sagten, wir wollen ganz, ganz gute Christen sein, ganz fromme Leute sein. Es geht nur, wenn Jesus die Mitte meines Lebens ist. Und das ist ganz wunderbar, dass überall im Evangelium von diesem großen Wunder gesprochen wird und dass überhaupt kein Mensch davon ausgespart wird, bis hin zu ganz tief gefallenen Menschen, wo das ganze Leben zerstört und verwüstet war. die gefangen waren. Und Jesus hat gesagt, das ist so schrecklich bei der Sünde. Es ist nicht bloß eine Einzeltat, sondern es ist eine Großmacht, die uns knechtet, mit Ketten bindet. Nur wenn der Sohn Gottes frei macht, wenn Gott dieses Wunder vollbringt, über die satanischen Bindungen meines Lebens mich zu befreien, dann kann Neues geschehen. Und dann sagt Jesus die herrlichen Worte in der Bergpredigt. Selig sind die barmherzig sind, die reines Herzen sind. Wer sind denn die, die nicht aufbegehren, wenn ihnen Unrecht widerfährt? Ja, das kann ja nur Jesus. Es hat noch nie ein Mensch gegeben, der das konnte. Aber dass Jesus in unserem Herzen Wohnung machen soll, Wohnung machen will, das ist gut, dass so Jesus so klar gesprochen hat und seine Worte sind so eindeutig. Er redet von der engen Pforte. Man muss sich durch die Pforte gar nicht hindurchzwingen, aber es ist eine Tür, die immer wieder übersehen wird. Die viele Christen noch gar nicht entdeckt haben, die äußerlich Christen sind, aber gar nicht entdeckt haben, dass die persönliche Lebensbeziehung zum lebendigen Gottessohn Jesus Christus das Wunderbare ist, dass sie das finden dürfen, dass Jesus in ihr Leben einkehrt, bei ihnen Wohnung machen will. Und was bei den Menschen unmöglich ist, nämlich dass ein Mensch sich ändern kann, das hofft man ja immer in unserer Gesellschaft. Wenn man schwer verurteilte Triebtäter resozialisiert, wie kann man Menschen resozialisieren? Indem Jesus Christus Herr unseres Lebens wird. Was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Das ist das Wunderbarste in der Christengeschichte, wo Menschen wirklich in der Kraft von Christus gelebt haben. Und wo wir das in unserem eigenen Leben immer wieder neu erbitten dürfen, suchen dürfen, dass er in unserem Leben Wohnung macht. Und das ist etwas, was wir gar nicht machen können mit einer frommen Verkrampfung. Man sitzt heute viel auf Rituale, auf Formen, auf Ideen, was man alles machen kann, auf mystische Erfahrungen, dass man in die unbewusste Welt eindringt, das verändert dich noch nicht. Kaum gehst du zur Türe raus, ist die alte Not wieder da. Und das zersprengt unsere Ehen, das zerstört unsere Familien, das macht uns so unausstehlich unter anderen, dass wir unsere alte Art in uns tragen. Ist das überhaupt möglich, dass Jesus stärker sein kann als meine alte Art? Er hat meine alte Sündenart, das Satanische meines Wesens, auf sich genommen, auf seinen Passions- und Leidensweg. Und das war von Jesus das Ganze, was er getragen hat bei seiner Kreuzigung, die Schuld der Welt, diese Tiefe meiner Verlorenheit in die Todesmacht und meines Sterbens. Der Tod ist der Sünde Schuld. Und Jesus hat es getragen, damit wir Frieden hätten, damit wir frei werden. Und er hat es dem einen, der neben ihm hing, dem Schächer gleich zugesprochen, heute wirst du mit mir im Paradies sein. So in einem Nu kann er das machen. Aus Gnaden, ganz unverdient, gar nicht selbst errungen. So hat Jesus noch sterbend am Kreuz über seine Lippen gebracht, Vater, vergib ihnen. Das größte Problem eines jeden Menschen ist, dass er ausgeschlossen bleibt von der Herrlichkeit Gottes. Dass er an der Türe rütteln kann und sagt, Herr Jesus, ich war doch Konsistorialpräsident und ich habe doch für dich große Opfer getan und ich habe mein Leben gewirkt. Ich war 30 Jahre in Afrika im Missionsdienst. Jesus sagt, ich kenne dich nicht. Er kennt uns nur, wenn wir ihn kennen, als den Erlöser und als den Heiland, der mich frei gemacht hat. Und das ist ganz wunderbar, das ist auch nicht bloß in der ersten Stunde, wenn man den Schritt tut durch die enge Pforte hindurch und sagt, Herr, ich möchte dich in mein Leben aufnehmen. Du sollst Wohnung haben, dass Christus wohne durch Glauben und Liebe in euren Herzen. Das ist das Ziel, dass Christus in uns Wohnung macht. Da bleibt, bis ins hohe Alter. Denn das ist ja eine Tragödie, gerade wir Altern. Wenn wir pflegebedürftig werden, dann sagen sehr oft die Krankenschwestern, wie unausstehlich selbst fromme alte Leute sein können. Und wie der alte Mensch, der alte Adam, da noch zum Vorschein kommt. Herr Jesus, mach doch mich dir ähnlich. Und wär du in meinem Leben immer stärker. Ich bin kein guter Baum, ich kann das Wort auch vom guten Christen nicht hören, auch nicht von einem starken Glauben, denn ich bin kein guter Christ. Ich weiß das bis in mein Lebensende, um die Macht der Versuchung des Satanischen, meiner Erbanlagen und meiner Gene und meines Wesens, das so tief greift. Aber ich weiß, dass Jesus gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Und das brauche ich bis in meine Todesstunde. Ich brauche den Heiland, der mich hält, und das ist der einzige feste Boden, auf dem ich stehen kann. Ja, es ist wunderbar, dass Jesus von einem Felsen spricht. Ein Felsen, auf dem man sein Lebenshaus bauen kann. Und so etwas ganz Merkwürdiges, wenn Sie wirklich Biografien von Menschen anschauen, in denen Jesus Neues gewirkt hat. Es waren wirklich Menschen, oft sehr, sehr schwache Menschen. Ich war noch am Freitag in der Buchhandlung in Bad Cannstatt und wollte ein Buch kaufen, weil im Spiegel ein Interview kommt mit dem Spiegelredakteur Mosebach. Der hat über diese 21 koptischen Märtyrer geschrieben. Ich habe es Ihnen mal erzählt, in einem Gottesdienst, die von ISIS-Terroristen dort in Libyen am Strand in diesen orangenen Gewändern den Kopf abgeschlagen bekommen haben. Und da ist ein Buch im Rowohlt-Verlag erschienen, ausgerechnet in diesem Verlag. 270 Seiten. Und die Biografien dieser Leute. Ich kenne 11 von ihnen, die in den Kinderheimen von Megi Gobran in den Müllvierteln von Kairo aufgewachsen sind. Schlichte Familienväter, die nur Geld verdienen wollten für ihre Familien und nach Libyen gegangen sind. Dort hat man sie 40 Tage, Mosebach beschreibt das in diesem Buch aus, ich habe es noch nicht gekauft, in Stuttgart hieß es, es ist auch in den Sortimenten schon ausgegangen, das muss irgendwann wieder rauskommen, die 21 koptischen Märtyrer, irgend so heißt der Titel. 40 Tage hat man sie, und das schreibt er, das hat man noch gar nie realisiert, wegen ihrer Verbindung zu Jesus gemartert. Und nach 40 Tagen, als sie sie umbrachten und Allahu Akbar schrien, sagten sie, Jesus, mein Heiland. Das war tiefer in ihrem Herzen, schlichte Leute aus den Müllvierteln von Kairo. In unserer Gesellschaft hat man das lange nicht begriffen, sagt das Religion. Nein. Dass in Jesus Christus die ganze Liebesmacht des ewigen Gottes in eine verlorene Welt tritt und diese Welt erneuert und verändert. Und das war doch bei solchen Gestalten wie Hedwig von Redern oder andere, die wir dann kennen und sagen, das waren doch Leute, die hier gewirkt haben, auch in unserer Stadt. Ganz wunderbar, dass eine Frucht automatisch wächst. Wissen Sie das? Sie müssen nicht im Frühling hinstehen vor die Pflanzen und sagen, jetzt bring mal Frucht, die Tomaten, jetzt bring mal Früchte hervor. Die wachsen, wenn sie gesund sind. Und dass die Frucht eines Christenlebens, wo wirklich der Baum gesund ist, echt ist, dass das eine Frucht hervorbringt, eine wirklich wunderschöne Frucht, die wächst automatisch. Und das ist etwas ganz Wunderbares, dass man das nicht trainieren muss und dass man nicht Appelle braucht. Ich habe oft die Sorge, dass man heute in unserer deutschen Christenheit ja gar nicht mehr ein Ende findet, was alles an Programmen erfunden wird und an Modellen und Aufgaben. Da war der Pastor Jenicke, der war auch in dieser Bethlehemskapelle, von denen ich auch schon mal erzählt habe. Drüben am Checkpoint Charlie hat man die Stahlsilhouette noch mal aufgebaut. Das waren die tschechischen Flüchtlinge, die hussitischen Flüchtlinge. Die jungen Leute haben sich einen Spott gemacht und haben den Jenicke gerufen, er soll ganz schnell kommen, irgendwo in einen entfernten Platz von Berlin. Und dann haben sie sich daran gefreut, dass er natürlich nicht gebraucht wurde. Das war ein falscher Alarm. Die Leute haben ihren Spott mit ihm getrieben. Er hat die erste Bibelschule in Berlin gegründet. Ein schlichter Mann, der auch diese tschechischen Wurzeln dieser Flüchtlinge des Glaubens hatte. Aber dort sind die ersten Missionare hinausgegangen. Und die Kohls in Indien, ein ganz schwieriger Stamm nördlich von Kalkutta, da sind die lebendigen Christengemeinden entstanden. Wie können sie denn den anderen zu Christus führen? Das können sie nicht. Da können sie reden wie ein Weltmeister, wie Thomas Gottschalk, aber sie erreichen doch nichts mit Worten. Wenn nicht Christus etwas bewirkt durch die Kraft des Heiligen Geistes, und das ist das Wunder ihres Lebens, wie ihr Leben neu wird, wie ihre Familie neu wird, wie ihr ganzes Wesen neu wird. Es war interessant, gerade die Bergpredigt. Warum hat denn die Bergpredigt so großen Eindruck gemacht? Vielleicht ahnen es alle Leute. Schon als Jesus gepredigt hatte, sagten die Leute, er predigte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Das sind ja oft Schriftgelehrte. Aber darum bitten, Herr Jesus, tu du dieses Wunder. Benütze du meine schwachen Worte und wirke du in Menschen etwas Bleibendes, etwas, was wirkt. Das ist ja das Geheimnis überhaupt des Bibelwortes. Ich habe es ja in der Mission immer wieder erlebt. Irian Jaya, vielleicht eines der zurückgebliebensten Länder, dieser Teil von Neuguinea, der heute von Indonesien verwaltet wird. Dort kommen Menschen wirklich aus der Steinzeit und ihnen wird das Evangelium von Jesus gesagt. Und sie begreifen das, verstehen sie das? Ohne dass man ihnen die Worte erklären muss, dass Gott redet, das Wort wird lebendig und sie verändern sich. Und sie bringen plötzlich keine magischen Kulte mehr dar und Opfer bringen sie dar. Selbst die Menschenfresserei hat auf den Pazifikinseln durch die Mission aufgehört, die Kopfjägerei hat aufgehört. Menschen wurden verwandelt. Was wäre das in unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft, wenn Jesus Gestalt gewinnen würde in ihrem Leben? Das geschieht durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes verändert. Das schafft etwas Neues. Neugeboren durch das Wort der Wahrheit. Heißt im Jakobusbrief. Neugeboren. Ganz total, nicht einer alten Art. Sondern dass wir auf einmal nicht mehr der Stinkstiefel unserer Umwelt sind, sondern dass Christus Liebe wirkt. Und dann wird das wahr, was Paulus in 1. Korinther 13 geschrieben hat. Und hätte der Liebe nicht, dann wäre plötzlich alles wirksam. Das Opfer, das ich gebe, das schafft Frucht, das erreicht etwas. Das Wort, das ich spreche. Wissen Sie, dass ein Wort Menschen fürs ganze Leben wichtig werden kann? Dass sie sprechen. Wie oft müssen Eltern sagen, ich habe das 100.000 Mal gesagt, aber dass ein Wort plötzlich Fruchtschrift und Jesus vergleicht ja das Wort, das Bibelwort, mit einem Samenkorn, das aufgeht und Frucht wirkt, hundertfältig Frucht auf einem Acker, wenn der Acker richtig gepflügt ist und das eine Bedeutung hat. Und das ist so groß, dass dieses Wort Gottes uns zu neuen Menschen formen will. Ihr Bibellesen will sie zu Tatmenschen machen. Natürlich aus der Glaubensverbindung zu Jesus. Aber bei uns ist der Glaube oft ein Kopfproblem und nicht ein Liebesvollzug. Aus der Liebe zu Jesus, dem Heiland ihres Lebens, der die größte Not heilt, der ihr Leben verändert, kommt etwas Neues. Ein guter Baum bringt gute Frucht und das ist so eine herrliche Verheißung. Das ist eine frohmachende Sache. Das größte Wunder, das es in der Menschengeschichte überhaupt gibt, dass Menschen total erneuert werden. Und darum ist das so herrlich, dass wir das auch vor den Herrn bringen dürfen. Unsere Not, dass wir oft so träge sind und so wenig Wirkung hervorrufen können. Es ist heute Zeit zur Buße, auch in unseren Gemeinden. Es ist erschütternd, wie Gemeinden absterben, in Berlin, wie Kirchen leer stehen, weil wir das Wort von Christus nicht mehr haben, das vollmächtige Wort von Christus. Und ich darf Sie einfach bitten, öffnen Sie sich ihm ganz neu. Konkrete Schritte des Gehorsams. Herr, ich will brechen mit der Sünde. Das ist unsere Aufgabe, das Alte abtun. Herr, ich will das nicht mehr. Reinigt euch, tut von euch die fremden Götter. Lasst das los, damit Christus Nehmt das Wort mit Sanftmut an, das in euch gepflanzt ist. Wieder aus dem Jakobusbrief, so schön. Reinigt euch von Unsauberkeit, von Zorn, Hass und Bosheit. Und das Wort hat Kraft. Das macht uns plötzlich fruchtbar und brauchbar. Es geht gar nicht um große Taten. Auf einmal waren es die ganz schlichten Taten. Drüben in der Wilhelmstraße war Eberhard von Rothkirch. Im 70er-Krieg hat er als junger Förster durch eine Kriegsverletzung sein Bein verloren. Und er hat mit Gott gehadert. Herr, ich kann doch jungen Leuten nicht mehr dienen, wenn ich ein Krüppel bin. Er war verbittert. Das ganze Leben hat er immer davon gesprochen. Ich bin ein Krüppel. Was bin ich schon noch wert? In der Forstverwaltung hat man ihn nur noch am Schreibtisch einsetzen können. Was war das für einen naturliebenden Förster? Unheimlich. Aber dann war er der größte Seelsorger im CVJM in der Wilhelmstraße. Keiner wie er. Man sagte, Eberhard von Rothkirch braucht nur 2 Minuten. Dann ist er mit einem jungen Menschen an den tiefsten Lebensfragen. Tausende von jungen Leuten haben ihr Herz bei ihm ausgeschüttet und Jesus gefunden. Und sie dürfen das wissen, dass Jesus in ihrem Leben Wohnung machen will. Und dass sie heute schon durch diese Pforte hindurchgehen dürfen, die nicht zur Verdammnis führt, sondern die zur Seligkeit führt. Wo die Türe offen ist zum Vaterherzen Gottes. Ich habe in den letzten Tagen noch Jürgen Schad besucht, der sehr krank ist. Er hat mich gebeten, sie zu grüßen. Er weiß, dass er nur noch kurz leben kann mit seiner schweren Erkrankung. Auch die Operation hat ihm nicht viel Schmerzen weggenommen. Ich sagte, was bewegt dich? Sagt er, ich habe in der Hasenheide an Ostern predigen dürfen. Das war das Schönste, dass der Tod entmachtet ist, dass Jesus der Lebensfürst ist und dass er diesen Frieden hat, auch in den Metastasen der Schmerzen, auch auf dem letzten dunklen Weg durchs Todestal. Gibt es Herrlicheres, wenn Christus in unserem Ich die Macht gewonnen hat, unser Ich gestorben ist, unser trotziges Ich und Christus mein Leben ist? Ich möchte noch mit Ihnen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du das ganze Elend und die Not unseres Lebens kennst. Dass du gekommen bist, um uns verlorene Leute selig zu machen. Herr, wir wollen nicht drum rumreden. Wir sind verloren, auch mit unserer ganzen frommen Art. Aber du kannst die Macht der Sünde brechen. Und du willst in unserem Leben, in Wort und in Werken, in allem, was wir sind, wirken ganz wunderbar und uns erneuern durch dein Wort. Herr, wir wollen uns ganz neu dir hingeben und danken dir, dass du uns erwählt und berufen hast in deinen Dienst. Und wir bitten dich auch für diese Gemeinde, dass sie dein Licht weitergeben kann in dieser Großstadt Berlin, wo so viele Menschen kein Ziel und keine Hoffnung haben und dich, den Heiland, nicht kennen. Wollen dich ganz besonders auch für diese bedrängten Christen bitten, nicht nur dort unter den Kopten in Ägypten, sondern in Nordkorea und in Laos, Kambodscha, Usbekistan und wo überall in der Iran, im Iran und wo überall auch in der muslimischen Welt und der buddhistischen Welt, wo Menschen um deines Namens willen verfolgt sind. Ja, Herr, da wird so deutlich, dass an dir sich die Geister scheiden und dass du die Mitte unseres Zeugnisses bist. Gib doch, dass in der Christenheit auch bei uns noch einmal erkannt wird, wie du erneuerst und wie du veränderst und wie du selig machst. Amen.